durch das Dach von der Hütte.
Es wird langsam heiß, Leute, denn die NHL geht auf ihre Zielgerade. Es sind nur noch ein paar Spiele bis zum Stanley Cup, vielleicht nur noch eins, mal gucken. Und dann nur noch diese große Finalserie und die WM ist auch vorbei. Deswegen haben wir viel, über das wir heute reden können und das machen wir gemeinsam. Denn mein Name ist Nico Backspin, das ist What the Puck und bei mir ist die Legende Konstantin Eckner. Wie geht's dir?
Ja, sehr schön. Sehr gut geht's mir. Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist vorbei.
Sehr schön. Ja. Sehr schön.
Ja.
Sehr schön
geht's. Ich habe gerade so überlegt, natürlich, weißt du, ich bin ja zwiegespalten auf eine gewisse Art und Weise. Weil zum einen freut man sich einfach über super Eishockey, was es jetzt auch zuletzt gab. Eishockey-Weltmeisterschaft, Stanley Cup Playoffs. Aber es geht eben so langsam zu Ende. Die europäische Saison ist vorbei. Die ist am Sonntag vorbeigegangen. Und die nordamerikanische Saison ist auch so gut wie vorbei. Ist ein bisschen traurig.
Ja, wenn man die Spielorte in der NHL anguckt, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie vorbei ist, damit nicht Eishockey über 40 oder 50 Grad gespielt wird, sondern nur über 30 Grad. Dazu kommen wir aber später. Wir lassen uns mal trotzdem, weil es ja dein, wie heißt das immer, Wasser- und Brotgeschäft war, dass du die Weltmeisterschaft begleitet hast. Und da, also muss man mal eine Sache vorwegnehmen, kommen wir sie gleich zu.
Ja.
Wir spoilern dahin. Du hast ja in der letzten Folge dich aus dem Fenster gelehnt, Weltmeister wird, bist quasi noch in der Nacht dafür bestraft worden, weil du es gejinxt hast und das Team ist rausgeflogen. Trotzdem durftest du, glaube ich, das Finale kommentieren, ne? Und die USA sind Weltmeister geworden. Aber knapp, oder?
Genau, darüber reden wir gleich nochmal über Kanada. Aber zunächst USA. Ist ja was Historisches passiert. Ja, wir müssen uns festhalten. Es ist was sehr, sehr Historisches passiert. Auf der einen Seite reden wir immer über die Vereinigten Staaten als natürlich vielleicht zweite oder dritte Eishockey-Nation der Welt. Ich meine, die NHL ist eine amerikanisch-kanadische Eishockey-Liga. Klar, die meisten Topspieler kommen dann eher aus Kanada. Ich habe jetzt als dritte Nation noch Russland mit reingenommen. Die spielen natürlich international momentan aus bekannten Gründen keine Rolle. Aber die USA, aufgrund eben auch der laufenden NHL-Saison während Weltmeisterschaften, hat jahrzehntelang nichts gerissen. Ganz ehrlich. Die sind jetzt Weltmeister geworden im Finale gegen die Schweiz in Stockholm. Und das ist der erste Weltmeistertitel für die Vereinigten Staaten seit 1960. Und das war auch die erste Finalteilnahme von Team USA bei einer Weltmeisterschaft seit 1960. Jetzt kommt dazu, dass 1960 eigentlich gar keine WM gespielt wurde, sondern es gab das Olympische Eishockey-Turnier in Olympic Valley, California. Das galt dann zugleich auch als Weltmeisterschaft, das war so eine Mogelpackung. Heißt, wenn wir die rausrechnen, die WM 1960, haben die US-Amerikaner vor dieser WM jetzt das letzte Mal 1933 einen Weltmeisterschaftstitel eingefahren. Geht's noch historischer, Nico?
Das ist krass, das war mir überhaupt nicht bewusst. Weil ich schon irgendwie vom Gefühl immer denke, dass sie die große Nation sind, was das angeht.
An sich schon, ja, aber ich meine, da kommen einige Dinge zusammen. Früher sind da eben mehr so College-Truppen angereist aus den USA, also sprich College-Spieler, sehr junge Spieler, eben nicht NHL-Profis. Insofern waren die US-Amerikaner eben nicht kompetitiv, zumindest nicht, wenn es um die Goldmedaille ging. Man hatte häufiger auch jetzt in den vergangenen Jahren immer mal Bronze eingefahren, also stand im Spiel um Platz 3, ist ja jetzt auch nicht nichts, aber es ist natürlich nicht das, was man eigentlich erwarten könnte. Und was trotzdem geschehen ist in den Vereinigten Staaten, seit eigentlich den 90ern, aber so langsam trägt das richtig Früchte, ist eben ein neues Jugendförderprogramm. Und deshalb gibt es auch Spieler, die jetzt mit dabei waren, die eigentlich aufgrund dieses Jugendförderprogramms mit einem Development-Team, mit der United States Hockey League, also USHL, das ist eine Nachwuchsliga, die aufgrund dieser Programme dann auch den Sprung nach ganz oben geschafft haben und eben auch eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen haben. Zumal in den USA, anders als in Kanada, eben auch College noch eine Rolle spielt. Sprich, Spieler gehen eben nach der U18 ans College, spielen da 2 Jahre oder so und gehen dann in die NHL. In Kanada ist ja meistens, ich spiele in der Junior Hockey League und gehe dann direkt in die NHL, weil warum nochmal einen Umweg nehmen? Und Colleges in den USA ist eben doch was anderes College-Sport als jetzt in Kanada. Zuletzt hat die USA auch U18, U20 Weltmeisterschaften gewonnen. Also man hat eine Entwicklung gesehen. Und jetzt gab es diesen Triumph eben gegen die Schweiz in Overtime. Tage Thompson mit dem entscheidenden Tor. Ja, schon was Historisches, muss man sagen. Wie gesagt, 1933. Damals die Weltmeisterschaft in Prag, in der Tschechoslowakei. die Tschechoslowakei 1933, die letzte bestehende Demokratie in Zentraleuropa. Also ihr wisst, über welche Zeiten wir da reden, als die USA zuvor Weltmeister wurden. Das waren dunkle Zeiten.
Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe eben noch bei Wikipedia eine andere Sache gefunden, die ich ganz lustig finde. Das erste Länderspiel der Vereinigten Staaten im Eishockey fand laut Wikipedia 1920 statt. Am 24. April gegen?
1920, am 24. April gegen Kanada.
Nee, gegen die Schweiz.
Gegen die Schweiz.
Ergebnis 29-0. Ja. Dieses Mal war es knapper, auf jeden Fall.
Das kommt ja noch hinzu. Also es gibt immer wieder die Statistiken, dann die höchsten Siege von Nationalteams. Es gab auch Kanada gegen Dänemark, der höchste Sieg, den es jemals gab, war irgendwie ein 43-0 oder so, irgendwie Ende der 40er. Man muss sagen, in jenen Tagen war das Leistungsgefälle noch ein bisschen größer. Die Goalies hatten noch keine richtigen Schutzmasken, standen noch aufrecht im Tor. Es war alles ein bisschen wilder in den Jahren. Und natürlich haben Spieler auch keine Helme getragen.
Jetzt kommen wir aber zu der Mannschaft mit dem höchsten Sieg aller Zeiten, die nicht Weltmeister geworden ist, obwohl du das gesagt hast. Was ist da los gewesen?
Ich habe angekündigt, dass die Kanadier Weltmeister werden sollten, dass sie mein Favorit sind. Hatten ja auch Sidney Crosby und Nathan MacKinnon dabei. Also Sidney Crosby, der bis vor kurzem wohl beste Spieler der Welt, Nathan MacKinnon, vielleicht der beste oder zweitbeste Spieler der Welt. Also allein die beiden schon mal im Kader und natürlich ein paar andere Topstars auch mit am Start, die jetzt nicht ganz so bekannt sind, vielleicht auch in der großen, weiten Welt, aber eben in der Eishockey-Szene. Und dann verlieren die im Viertelfinale gegen Gastgeber Dänemark auf die merkwürdigste Art und Weise der Welt. Auch dieser Moment im Übrigen, eine große Sensation, vielleicht eine der größten Sensationen der WM-Geschichte, dass die Dänen 2-1 gegen Kanada gewinnen. Kanadier lagen vorn, kassieren hinten raus noch zwei Tore, können nicht mehr zurückkommen und das Ding ist gegessen. Jetzt gab es natürlich ein paar interessante Randaspekte. Kanada gewinnt die eigene Gruppe, die eigene Vorrundengruppe und man hat ja in Stockholm gespielt, also die WM waren zwei Städten, Stockholm, Schweden und Herning, Dänemark. Und normalerweise, wenn du die Gruppe gewinnst, darfst du in der Stadt bleiben, wo du vorher warst, musst nicht umziehen, sondern darfst dann dein nächstes Spiel, dein Viertelfinalspiel auch in Stockholm bestreiten. Ne? Musst nicht umziehen, kannst dich entspannen, Ruhetag und dann geht's rein in die erste K.O.-Partie. Aber weil die Dänen Gastgeber waren, mussten die Kanadier dann mehr oder weniger über Nacht abreisen, aus Stockholm nach Herning fliegen, um dann am nächsten Tag, also am übernächsten de facto, dann gegen die Dänen anzutreten. Jetzt waren sich die Kanadier ihrer Sache so sicher, dass sie nach Herning geflogen sind, aber hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie im Halbfinale wieder in Stockholm gewesen und die kanadischen Spieler haben einfach ihre ganzen Klamotten und alle Habseligkeiten im Hotel in Stockholm gelassen, weil sie gesagt haben, wir reisen ja eh zurück und spielen in Stockholm am übernächsten Tag, weil wir die Dänen ja eh schlagen. Dazu kam es nicht, deshalb mussten die Kanadier, bevor sie in die Heimat abreisen durften, nochmal nach Stockholm zurückfliegen. Und weißt du, wer im Flieger mit dabei war auf dem Rückflug nach Stockholm? Die dänische Mannschaft, die nämlich dann das Halbfinale in Stockholm bestritten hat. Die haben Party gemacht im Flugzeug und die Kanadier saßen da und mussten noch ihre Klamotten abholen. Wie hättest du darauf reagiert? Einfach Kopfhörer rein und abgeschaltet? Oder?
Ja, ich glaube sowieso. Ne? Also lustige kleine Randnotiz, aber etwas, was man sich wahrscheinlich auch hätte sparen können. Naja. Ich sehe gerade nebenbei so ein bisschen, was los ist. Hier die Schweiz zum zweiten Mal in Folge im Finale verloren. Mhm. Sind die viel, viel größer und stärker, als ich es erwartet hätte? So? Also, oder ist das gerade eine Generation, die so stark ist?
Beides. Also es ist jetzt nicht mal nur die zweite Silbermedaille in Folge. Letztes Mal hat man gegen die Tschechen dann im Finale knapp verloren in Prag. Natürlich auch gegen das Publikum, weil das war auch ein großer Unterschied im Übrigen bei dieser Weltmeisterschaft. Also das Publikum in Stockholm und auch in Herning war ein bisschen operettenhaft. Also Stockholm ist auch nicht die Eishockey-Hauptstadt Schwedens. Da gibt es andere Standorte, die sind eigentlich Eishockey-verrückter. Stockholm ist natürlich eine große Metropole mit einer riesen Arena. Herning ist eine kleine Stadt, 50.000 Einwohner, mittleres Jütland, also so mittleres Festland. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so optimal war. Vielleicht hätte man lieber in Kopenhagen spielen sollen, um auch ein paar Casual-Fans anzuziehen. So war die Halle teilweise halb leer. Und auch die Stimmung war einfach nicht so toll. Es ist manchmal ein bisschen irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, demotivierend vielleicht, wenn du dann irgendwie halb leere Ränge hast oder die Fans sitzen eben einfach auf den Händen und teilweise wissen die auch gar nicht so richtig, worum es geht. Also das hat man bei Reaktionen zuweilen gemerkt. Das war jetzt nicht unbedingt ein Eishockey-Publikum. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Die Schweizer jetzt zum zweiten Mal mit Silber haben auch 2018 und 2013 schon Silber geholt. Dreimal jetzt Silber mit dem identischen Headcoach, mit Patrick Fischer, der an sich dieses Team schon aufgepäppelt hat und die haben eine goldene Generation. Jetzt geht es nur darum, gewinnen die endlich mal. Und sie haben bislang es auch relativ leicht gehabt, NHL-Stars anzuziehen, die Schweizer, weil eben viele dieser NHL-Spieler sagen, ich möchte unbedingt einmal mit meiner Heimatnation die Weltmeisterschaft gewinnen. Könnte sein, wenn das einmal geschehen ist, dass dann die Schweizer sagen, oder zumindest die Topspieler, okay, jetzt war es jetzt, ich reise nicht mehr zur Weltmeisterschaft und schone mich lieber ein bisschen im Mai. Aber bis dato wird es sicherlich weitergehen auf diese Art und Weise. Und die Schweizer sind auch jetzt in den kommenden Jahren immer wieder dann Favorit. Zumal Weltmeisterschaften 2026 findet die statt. In der Schweiz.
Richtig.
2027 in Deutschland. Was natürlich auch, ne? Mannheim, Düsseldorf ist jetzt auch nicht so weit von der Schweiz entfernt. Also man hat quasi nochmal 1,5 Heimweltmeisterschaften. Zumal die Olympischen Spiele dann auch kommendes Jahr ja in Norditalien sind. Also 2,5 Heimturniere oder so, wie du es rechnen möchtest. Ich meine, alles ist ja fahrbar, kannst du mit dem Auto hindüsen. Deshalb, die Schweizer gehören jetzt absolut zum Favoritenkreis und haben auch natürlich die deutsche Mannschaft jetzt doch mehr oder weniger komplett hinter sich gelassen. Deutschland hat es nicht ins Viertelfinale geschafft. Die Schweiz hingegen spielt immer wieder jetzt um die Goldmedaille und gewinnt auch die Mehrheit und die große Mehrheit ihrer Partien bei solchen großen Turnieren. Noch ein ganz kurzes Stichwort, bevor wir dann zur NHL kommen. Deutsche Spieler sind aber momentan sehr, sehr beliebt in der NHL. Denn wir hatten ja bereits die Wechsel von Josh Semansky und auch Arno Tiefensee, also einem Center und einem Goalie aus der deutschen Eishockey-Liga in die NHL zur neuen Saison. Jetzt kamen noch zwei weitere hinzu. Wojciech Staroviak von EAC Ingolstadt, auch Nationalstürmer, einer der besten Spieler in Deutschland. Mit 25 hat er jetzt einen Einjahresvertrag unterzeichnet mit den Tampa Bay Lightning. Wird da versuchen, sich durchzusetzen, hat vielleicht eine Chance, dritte, vierte Reihe, also hinten dran, dann sich reinzuspielen. Ist ein sehr, sehr agiler, trickreicher Stürmer. Natürlich ein ganz anderes Metier jetzt in der NHL im Vergleich zur deutschen Eishockey-Liga, aber möglich ist es. Und überraschenderweise Goalie Nikita Kvap, Nachwuchs-Goalie de facto, wurde jetzt von den Carolina Hurricanes, die sich momentan noch in den Playoffs befinden, unter Vertrag genommen. Wurde bereits 2021 gedraftet, aber bislang eben nicht gesigned. Das müssen auch viele verstehen. Also du hast vielleicht gedraftet, aber dann wird dir vielleicht nicht direkt ein Vertrag angeboten, gerade bei schwächeren Spielern. Und das Spannende ist da, Nico, und jetzt siehst du mal das schon Faszinierende an der Eishockey-Welt. Nikita Kvap hat erst kürzlich einen Vertrag unterzeichnet beim strauchelnden Zweitligisten Eispiraten Krimmitschau. Die hatten nämlich ein paar finanzielle Probleme. Der Stadtrat hat am Ende alles durchgeboxt. Es geht weiter mit dem Eisstadion. Krimmitschau ist weiter zweitklassig, aber eben mit Problemen. Die hatten bislang auch keine Spieler unter Vertrag genommen, weil sie nicht wussten, ob sie vielleicht zwangsabsteigen, die Oberliga oder so. Eispiraten Krimmitschau sind weiter am Start. Nikita Kvap war ihre erste Verpflichtung zur neuen Saison, aber der ist jetzt erstmal auf dem Weg nach Carolina. Von Krimmitschau.
Ja.
Warst du schon mal in Krimmitschau?
Nee, ich wollte gerade sagen, was soll ich dazu sagen? Ich war noch nie in Krimmitschau, lese immer diesen Namen in meinen Eishockey-Magazinen, die ich dann irgendeiner Stelle ja auch immer mal in die Hände kriege und so. Ist eine lustige Randanekdote und ist jetzt für mich die größte Herausforderung von dort in irgendeiner Form eine gute Überleitung Richtung NHL zu kriegen, denn der Weg von Krimmitschau zum Stanley Cup ist halt noch weiter als der für die Maple Leafs, die gescheitert sind. Was immer mir noch nachhängt. Aber wir stehen kurz vorm Stanley Cup und die Ergebnisse zeigen ein deutliches Finale. Oder wie verlaufen die Conference Final Games gerade?
Machen wir den Schwung, weißt du, vom Kunsteisstadion im Sahnpark in Krimmitschau rüber in die Stanley Cup Finals, beziehungsweise die Conference Finals. Was für ein Weg, ne? Aber natürlich nochmal Grüße gehen raus an alle Krimmitschau-Anhänger, denn die sind mit Herzblut am Start und haben natürlich auch nicht das notwendige Kleingeld, wie das in der NHL der Fall ist. Im Osten, in der Eastern Conference, gibt es eine mehr oder weniger Machtdemonstration der Florida Panthers, die sich ja durchgesetzt haben gegen die Maple Leafs. Das ist umso bitterer aus meiner Sicht für viele Maple Leafs-Fans momentan, denn die sehen, dass die Carolina Hurricanes schlagbar gewesen wären, denn es geht Florida gegen Carolina, so lautet das Conference Final im Osten. Und ich glaube, die Maple Leafs hätten sogar die Hurricanes geschlagen und wären dann im Stanley Cup-Finale gewesen, aber die Maple Leafs haben Spiel 7 gegen Florida verloren, deshalb ist Toronto raus. Die Carolina Hurricanes haben aber ihrerseits einen Fluch gebrochen, denn es steht momentan deutlich zugunsten von Florida in dieser Serie. Das ist das eine. Es steht 3-1 dort. Aber die Carolina Hurricanes haben jetzt mal ein Spiel gewonnen. Spiel 4 auswärts in der Amaranth Bank Arena in Florida, Sunrise, glatt mit 3-0 gewonnen. Das heißt, die Carolina Hurricanes haben das erste Mal seit 2006 ein Conference-Final-Game für sich entscheiden können. Denn die haben 15 Spiele in Folge in Conference-Finals zuvor verloren. Zumindest ein Fluch ist gebrochen, aber die Florida Panthers werden ins Stanley Cup Finale einziehen. Das ist relativ sicher schon im Osten. Und in der Western Conference, wir nehmen am Mittwoch auf und sind gerade frisch rausgekommen de facto aus dem nächsten Sieg der Edmonton Oilers über die Dallas Stars. Stars konnten das erste Spiel für sich entscheiden, aber auch nur aufgrund gutes Powerplay im letzten Drittel. Und seitdem drehen die Edmonton Oilers richtig auf. Jetzt Spiel 4 in Rogers Place. 4-1 Sieg, stand lange 2-1, hinten raus noch zwei Empty Netter. Ryan Nugent-Hopkins, mittlerweile der MVP neben den anderen großen Stars der Oilers. Heißt also, wir steuern auf eine Neuauflage des Vorjahresfinals zu Florida Panthers, Edmonton Oilers, amerikanisch-kanadisch.
Weißt du, was ich daran immer so ein kleines bisschen absurd finde? Du spielst eine komplette Saison, 82 Spiele, alles mit drin, Bing, Bang, Bong, Playoffs, Aufwand. Und am Ende das gleiche Finale. Es ist schon irgendwie absurd. Ich mag ja eigentlich die Dynamik da drin, wenn dadurch eine Vielfalt entsteht. Die haben wir hier an der Stelle gerade nicht so. Aber wir haben eine Einzelgeschichte, die natürlich mich emotional noch packt, seitdem ich raus bin, was die Maple Leafs angeht. Denn ich bin dann ja jetzt Team Leon Dreiseitel. So. Ja. Was ist denn gerade bei ihm los? Spielt er die Saison, die Playoff seines Lebens, um Titel zu gewinnen?
Er knüpft daran an, was er schon in der Regular Season gemacht hat, als er als erster Deutscher jemals Torschützenkönig wurde. Hat jetzt in jedem Spiel gegen die Dallas Stars mindestens einen Scorer, sprich entweder Tor oder Assist, verbuchen können. Insgesamt 7 Scorer-Punkte in 4 Spielen, davon 2 Treffer. Und jetzt im wichtigen Spiel 4 zu Hause, Rogers Place gegen die Dallas Stars. Da machen wir nicht zum Siegen, verdammt, aber es war wichtig zu siegen, ne? Kein Heimspiel abgeben, ganz, ganz wichtig. Und wer macht das 1-0 für die Edmonton Oilers, ganz genau. Here comes Leon Draisaitl. Over the line, Nugent-Hopkins, Draisaitl scores! Just his second, man. That's the spot that typically he's just so dangerous from. Watch the little give and go, and there was not much room. That's a perfect angle to watch from where we're situated. Good speed on the entry and a little stop up, and he's just ready to shoot. Das 1-0 von Leon Dreiseitel hat sich wieder mal richtig aufgerieben. Ist ja so ein sogenannter Zwei-Wege-Spieler, wenn man ein bisschen mit Eishockey-Wissen glänzen möchte. Zwei-Wege-Spieler heißt, er ist natürlich offensiv gesehen erstmal ein Angreifer-Center, aber geht eben viele Wege zurück, also arbeitet auch defensiv und das ist wichtig. Ja? Also bearbeitet die ganzen 60 Meter des Eises, geht voll in Einsatz. Connor McDavid, sein Star-Partner, ist vielleicht manchmal ein bisschen spektakulärer, weil McDavid ist ja einer der schnellsten Spieler, die man so finden kann überhaupt im modernen Eishockey und hat so diesen spektakulären Laufstil, wo er immer so breitbeinig startet und dann riesig Tempo aufnimmt, fast wie ein Eisschnellläufer bei Olympischen Spielen oder so. Natürlich McDavid manchmal ein bisschen mehr geliebt von den Massen, ist eben auch Kanadier, aber Dreiseitel oder Try, wie ihn viele nennen, ist trotzdem natürlich auch sehr beliebt. Und wie ich mittlerweile rausgefunden habe, auch sehr beliebt bei den Frauen anscheinend, bei den weiblichen Fans der Edmonton Oilers.
Was ist denn da deine Quelle dafür?
Instagram.
Ja.
Es gibt viele Tricycle-Posts oder Dreiseitel-Posts von weiblichen Edmonton Oilers-Fans. Man kann sich so einen Reim drauf machen.
Ja, ich freue mich irgendwie darüber. Ich bin bei allem dann, wo ich so ein kleines bisschen raus bin hier, freue ich mich hier sehr darüber, dass es vielleicht echt noch eine Chance gibt, dass er das Ding zieht. Ich würde es ihm gönnen. So. Denn wenn es einen deutschen Spieler gibt, der in so einer großen amerikanischen Sportliga so eine Rolle spielt, dann muss er sich auch irgendwann die Krone aufsetzen, beziehungsweise diesen Pokal dann auch irgendwie in den Händen halten. Und deswegen hoffe ich, dass er das so ein kleines bisschen schafft. Also es sei ihm gegönnt, wir werden es beobachten. Wir werden dann ja sicherlich jetzt wahrscheinlich noch 2, vielleicht 3 Folgen haben, in denen wir seinen Weg begleiten. Und vielleicht endet die erste Staffel von What the Puck ja mit dem Stanley Cup-Sieg von Dreiseitel. Wir werden es sehen. Neue Woche und zum Abschluss immer das Wichtige hier bei uns, ein bisschen Geschichte für euch. Auch dieses Mal wieder neuer Star. Wen stellst du vor?
Wir haben vorhin über das WM-Finale gesprochen und über den Overtime-Siegtreffer der Vereinigten Staaten durch Tage Thompson. Deshalb reden wir mal über ihn. Tage Thompson hat den Puck vorbeigefackelt an Leonardo Giannone in eben jenem WM-Finale. Historischer Sieg für die Vereinigten Staaten. Erste WM-Titel de facto seit fast über 100 Jahren oder eben seit wenn wir 60 einrechnen, eben seit über 6 Jahrzehnten. Übrigens, Tage Thompson wird geschrieben Tage Thompson, heißt aber Tage, auch das wieder. Ne? So Wissen für alle, die ein bisschen glänzen wollen damit, wenn man sich fragt, wie der denn ausgesprochen wird. Tage, also quasi wie ein Bayer, ne? Also Tage. 27-jähriger Center, der fast 2 Meter groß ist. Und da sieht man nämlich auch, sieht manchmal aus, als würde er keinen Eishockey-Stock in der Hand halten, sondern einen Zahnstocher. Weil nämlich die Eishockey-Stocks haben nämlich eine Maximallänge de facto und sieht manchmal ein bisschen weird aus. Zudem läuft er im, oder skatet er fast so ein bisschen gebückt, weil es geht gar nicht anders. Wie im Fall spielt er seit 2018 für die Buffalo Sabres, also für das Team von JJ Peterka, ja auch einer deutschen Hoffnung, die jetzt nicht mit bei der WM dabei war, aber dann Olympia eine Rolle spielen wird. Und Thompson gehört eben zu jener neuen Generation von US-Spielern. Sein Vater Brent Thompson war bereits Profispieler in der NHL und Tage gehörte dann diesem bereits mal erwähnten US National Development Team in der United States Hockey League an. Also Topspieler aus dem Juniorenbereich werden da versammelt, zusammengezogen. In Michigan trainieren die dann zusammen. Also sie genießen so eine spezielle Förderausbildung für eben potenzielle Top-Talente in Zukunft. Hat dann auch noch an der University of Connecticut für die gespielt in Hockey East. Das ist so eine, auch eine Hockey-Liga da im College-Bereich. Hat den ganzen Werdegang durchlaufen. 2016 ging sie in die NHL. Erst St. Louis Blues, aber dann ist er nach Buffalo gegangen. Und entsprechend konnte er sich dort dann nach und nach durchsetzen. War jetzt auch schon des Öfteren mit dabei bei internationalen Turnieren. U18, U20 Weltmeister und jetzt eben auch mittlerweile Seniorenweltmeister, wie man das dann auch mal nennen möchte. Und Thompson ist ein gutes Beispiel für die US-amerikanische Jugendförderung der letzten 15 Jahre und eben auch für die besondere Physis von Team USA. Denn zum Beispiel im Viertelfinale, USA gegen Finnland, das habe ich das mal recherchiert vorher, vor der Übertragung. Und da bin ich über die Listen drüber gegangen und Thompson, klar mit fast 2 Metern, 1,98, ist der einer der größten Spieler beim gesamten Turnier gewesen. Aber die US-Amerikaner hatten 5 Spieler, über 1,95 groß. Im finnischen Team zum Beispiel gab es keinen einzigen, der 1,95 groß war oder größer. Also die US-Amerikaner haben da echt jetzt so Vlasic, Thompson und McCarron, die haben da jetzt echt solche Hünen mit am Start, die vielleicht nicht die schnellsten Skater sind, aber die musst du erstmal aus dem Weg räumen.
Ist ganz interessant. Ist das auch, also geht da auch eine Veränderung der, keine Ahnung, des Spiels mit einher? Das ist wenn die Kanadier das machen, dass es große, mächtige Spieler braucht, einfach, um Spiele zu dominieren?
Die Kanadier haben vor allem sehr, sehr schnelle Skater. Also so McKinnon und McDavid und so weiter, die sind einfach mega schnell. Und die können einfach beschleunigen aus dem Stand heraus. Und du hast jetzt auch bei der WM wieder gesehen, mehr noch als in der NHL. Wenn du Tempo hast, bist du einfach total im Vorteil, weil dann können dich Gegner nicht mehr stoppen. Und auch die deutsche Mannschaft hatte eben Nachteile. Denn die DEL-Spieler sind 2 Schritte langsamer teilweise. Und dann zieht einfach jemand an dir vorbei. Und es ist eben nun mal kein Fußball oder so, wo du dann vielleicht noch eine Grätsche auspacken kannst, das ist Eishockey. Wenn jemand an dir vorbeiskatet, ist es eigentlich gelaufen. Außer du ziehst eine Strafe, was natürlich nicht unbedingt ständig tun solltest, weil du ein bisschen Unterzahl für 2 Minuten. Die Amerikaner setzen auf große Hünen zuweilen, was aber jetzt auch mit 2 Dingen noch zu tun hat im US-amerikanischen Eishockey. Punkt 1 ist, dass eben nicht mehr alle Spieler nur aus Michigan und Minnesota und aus diesen Nordstaaten kommen, aus diesen sehr kanadanahen Staaten, ne, wo einfach natürlich auch das Wetter entsprechend ist, wo es eher Eishockeystadien, Eishockeyflächen gibt oder Eisflächen generell, ne, wo du skaten kannst, weil das Klima lässt zu, du hast auch richtigen Winter im Gegensatz zu Arizona oder Texas. Mittlerweile gibt es auch in Arizona, Texas, Kalifornien gibt es auch immer mehr gute Eishockeyspieler, die sich entwickeln, weil der Sport ernster genommen wird. Und was auch noch eine Rolle spielt, an den Highschools war es natürlich über Jahrzehnte so, die besten Athleten spielen Football oder Basketball nach oder entscheiden sich dann für Football oder Basketball. Weißt du, es gibt ja in den USA häufig so Jugendathleten, die machen dann 3, 4 Sportarten gleichzeitig und entscheiden sich dann fürs Lukrativste. Das war eben eigentlich immer Football. Mittlerweile, Entwicklung geht dahin, aufgrund so Concussion-Diskussionen und solchen Dingen, dass vielleicht nicht unbedingt jeder mehr Football spielen möchte, sondern dann sich dafür entscheidet, Eishockeyspieler zu werden. Und so ein Tage Thompson ist im Eishockey aus meiner Sicht auch am besten aufgehoben. Denn der ist groß, aber nicht groß genug, um ein Top-NBA-Spieler zu werden. Und der ist groß, aber eben nicht so ein Wandschrank wie jetzt ein O-Liner NFL, sondern der ist groß, relativ drahtig, der ist schon breit gebaut, aber ist eher so ein drahtiger Typ. Ne? Sieht einfach auf dem Eis ein bisschen besonders aus, weil du hast dann neben ihm vielleicht einen Spieler, der 1,74 groß ist. Und der Unterschied ist auf Schlittschuhen nochmal frappierend aus meiner Sicht. Aber Top-Athleten gehen mehr und mehr dann auch ins Eishockey rein in den USA. Und deshalb hast du dann auch solche brutalen Athleten wie ein Tage Thompson oder McCarron mittlerweile eben dann auch in der NHL bzw. im US-Nationalteam.
Ja, aber interessanter Ausflug auf jeden Fall. Mal gucken. Am Ende sind sie nicht Europameister geworden, Weltmeister geworden mit den großen Hühnern. Trotzdem eine interessante Beobachtung von dir. Überleitung fällt mir gerade ein bisschen schwer, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass du meistens, wenn du einen Spieler aussuchst, auch das Team dazu auswählst. Oder diesmal nicht. Was ist das Team der Woche?
Ich bleib dann gleich bei den Buffalo Sabres beim Team von Tage Thompson und JJ Peterka.
Ja. Ja, dachte ich mir doch.
Ja, wir bleiben einfach dabei. Denn die Buffalo Sabres, wir haben heute über vieles Historische gesprochen, die sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein historisches Team. Warum? Naja, die Buffalo Sabres sind zur Saison 1970-71 zusammen mit den Vancouver Canucks in die NHL gekommen. Das war jene Zeit, als eben die NHL immer breiter wurde, es immer mehr Expansions gab, es immer mehr Teams gab, die hinzugezogen wurden. Die Original Six waren vorbei, waren Geschichte. Die Canucks und die Sabres, sprich Buffalo und Vancouver, sind zeitgleich in die NHL gekommen. Und beide Teams sind auch die ältesten NHL-Teams, die noch nie einen Stanley Cup gewinnen konnten. Die Sabres standen schon mal im Finale, 75 und 99, verloren aber beide Male, einmal gegen Philly und einmal gegen Dallas.
Warte mal, ganz kurz Auszeit. Die Buffalo Sabres haben 99 das Stanley Cup-Finale verloren.
Ja.
Wann haben die Buffalo Bills viermal in Folge den Super Bowl nicht gewonnen? War das nicht auch in der Zeit?
Das war in den 90ern, ja.
Ja, krass. Ja. Was sind das für harte Zeiten für Buffalo-Fans gewesen?
Buffalo-Sportfans, ich glaube, die sind meistens relativ hart dran. Also ich glaube, man muss relativ lionsfähig sein. Die Buffalo Sabres, um mal auf die zurückzukommen, ich will jetzt nicht den...
Ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
Nee,
90 bis 93 war das.
Siehst du, Anfang 90, ja, genau. Nee, man muss immer aufpassen bei den Namen, denn ich muss mich immer bei Pittsburgh auch zwei, dreimal kneifen, dass ich nicht versehentlich mal die Pittsburgh Penguins Pittsburgh Steelers nenne. Weil ich finde, Pittsburgh Steelers könnte auch ein NHL-Team sein, rein vom Namen her. Also ich finde so, Steelers klingt wie ein NHL-Team aus meiner Sicht. Zumal in Deutschland gibt es ja auch ein deutsches Team, die Bietigheim Steelers.
Stimmt, ja.
Ja, die sind gerade aufgestiegen in die DL2 nach dem Durchmarsch nach unten, aber... Wer mehr
ist
wissen
die
möchte,
DEG was eigentlich in der DL geblieben?
Nein, die sind abgestiegen.
Okay. Also hat doch jemand die Lizenz genommen, ne?
Weißt du, wer einer der Goalies war, der DEG jetzt zuletzt? Nikita Kvap.
Mhm.
Ah, ist alles verrückt. Genau, aber die DEG im Übrigen, also die Düsseldorfer EG, da auch gerne mal auf Social Media schauen, die machen jetzt auch ganz coolen Social Media Content. Die waren da nicht immer so hinterher, aber mittlerweile schon, weil die sind in DL2 abgestiegen, spielen jetzt demnächst gegen Bad Nauheim und Ravensburg und so weiter und machen jetzt immer so
Posts. Ja, Auszeit. Die bewerben sich für den DL, also sie sind unten, ne? Sie bleiben beide unten, ne? Ja, Krefeld und so, ja krass, ja. Okay. Es gab doch noch so Chancen, dass sie eventuell, weil von unten keiner hoch wollte, genau, irgendwie doch noch damit dabei sein dürften und so.
Wenn im DL2-Finale Ravensburg gegen Dresden gewonnen hätte, hätte es keinen Aufsteiger gegeben, weil Ravensburg keine Lizenz beantragt hat für die DEL. Dadurch hätte dann der Meister eben nicht aufsteigen können und nur der Meister darf aufsteigen. Aber dadurch, dass Dresden am Ende das Finale im letzten Spiel gewonnen hat gegen Ravensburg, steigt Dresden auf und die Düsseldorfer EG steigt ab. Und die machen jetzt auf Social Media Folgendes, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Die machen jetzt immer so Posts. Wir freuen uns auf Standort A. Wir reisen dahin und wegen X, Y und Z, die machen da immer so Gründe, warum jetzt, ne? Warum reisen wir jetzt nach Bad Nauheim oder nach Ravensburg eben und so weiter, nach Krefeld, nach Kassel, ne? In diese eben Standorte dann in der DL2, also machen ganz coolen Content, weil natürlich, klar, in der DL2 gibt es auch eher so kleinere Städte, kleinere Standorte. Wir haben gerade über die Eispiraten Grimmitschau gesprochen, da möchte man auch die eigenen Fans so ein bisschen vielleicht anfixen, ey, wir sind jetzt in der DL2, aber ist auch ganz cool mal ins Kunsteisstadion nach Grimmitschau zu machen. Das ist auch ein historischer Ort, ne? Wenn man auf Eishockey schaut. Zumindest dann auch auf ehemals ostdeutsches Eishockey, als es ja auch nur drei Teams gab. De facto.
Eispiraten Grimmitschau. Das sind schon, also da landest du in der zweiten Liga schon in den Hallen, wo es noch echt und ehrlich ist, ne?
Da ist es sehr ehrlich, ja. Da ist es noch viel welblich, teilweise. naja, ich meine.
Apropos Wayblech, zurück zu den Sabres.
Oh. Ganz so schlimm ist vielleicht doch nicht. Naja, sei es wie sei. Sabres haben noch nie einen Stanley Cup gewonnen. Mittlerweile haben sie auch einen neuen Rekord aufgestellt. Seit 14 Jahren nicht die Playoffs erreicht. Ein Negativrekord natürlich. Und was mit Buffalo Sport verbunden ist, Terry Pegula, übrigens der Vater von Jessica Pegula, der Top-10-Tennisspielerin, der ist der Besitzer der Buffalo Sabres und er ist gleichzeitig auch Besitzer der Buffalo Bills. Also der hat den Buffalo Sport übernommen, wobei der ist nicht ganz allein da auf weiter Flur. Der ist schon sehr reich, aber hat da auch immer noch Investoren mit am Start. Aber er ist dann eben der Owner und auch irgendwie der Leader der ganzen Organisation. Er übernahm die Buffalo Sabres 2011 und damals waren die Fans sehr positiv gestimmt, denn die Aussage war damals von Pegula: Die Sabres existieren fortan nur noch, um den Stanley Cup zu gewinnen. Was daraufhin folgte, waren Trainerentlassungen, Trainerentlassungen, Trainerentlassungen und komische Trades wie von Ryan O'Reilly. Und die Fans sind mittlerweile sehr, sehr irritiert von ihrem Owner. Und der hat auch zwischenzeitlich sehr merkwürdige Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, vielleicht hast du es mitbekommen, Ralf Krüger, Schweiz-Deutsch-Kanadier. Wie auch immer man das nennen möchte, also so, ne, hat einen deutsch-schweizerischen Background, ist Head Coach dann der Sabres geworden, 2019, war bis 2021 da. Das ist jetzt an sich erstmal vielleicht im Vakuum betrachtet gar nicht so verkehrt gewesen. Er hat auch mal die Edmonton Oilers trainiert und auch mal das Schweizer Nationalteam Ende der 90er. Aber es war so, dass Ralf Krüger zwischenzeitlich dann Sportdirektor war von Southampton in der Premier League im Fußball und dann aus der Premier League in die NHL kam und plötzlich wieder hinter der Bande stand und Coach sein sollte, der Buffalo Sabres. Du kannst dir vorstellen, dass es nicht unbedingt gut ging, wenn man zwischenzeitlich versucht hat, Southampton nach oben zu pushen im englischen Fußball. Das sind die Buffalo Bills. Und
ja, die Buffalo Sabres.
Siehst du? Hätte man nicht damit angefangen.
Da geht's schon los.
Naja,
geht's
und
schon los. Ja, mein Fehler, entschuldige.
Sei dir verziehen. Nein, Spaß. JJ Peterka wird jetzt auch seinen neuen Vertrag unterzeichnen. Also sein Vertrag ist ausgelaufen jetzt mit den Sabres. Er hat eine super Saison gespielt. Aber da gibt es auch manche, die sagen, wird er wirklich bei den Sabres verlängern oder möchte er woanders hin? Denn die Geschichte dieser Franchise spricht nicht unbedingt dafür, dass du als Topspieler wie JJ Peterka oder als heranreifender Topspieler unbedingt zu Buffalo committed sein möchtest, denn schau dir an, was die in den letzten Jahren fabriziert haben und nicht auf die Reihe bekommen haben.
Ja, definitiv. Trotzdem muss ich am Ende sagen, fühlt sich die ganze Geschichte der Buffalo Sabres ein bisschen an, und das habe ich von den Bills wiederum gelernt, wie eine Geschichte, die irgendwie ganz sympathisch ist, inklusive dem, also ich sag dir, wie es ist, es gibt, das weißt du selber, es gibt Fans. Und ich möchte das betonen, ich bin nicht Leon Dreiseitels Freund, Fan ist immer für mich ein zu großes Wort, aber Freund geworden, Sympathisant geworden, weil er jetzt erfolgreich ist, sondern weil ich schon immer eine große Schwäche für diese kanadischen Urteams hatte, Edmonton Oilers. Als Toronto Maple Leafs Fan ist das eh ein bisschen hanebüchen, aber ja, ich mag irgendwie die kanadischen Teams in dem ganzen Kontext. Und Edmonton Oilers durch Wayne Gretzky eine tolle, tolle Geschichte. So, und diese Mischung mochte ich in der Romantik. Tatsächlich, mein Herz treffen ja dann aber doch immer Franchises, die irgendwie, sagen wir mal so, eher am Rande der Gesellschaft stehen, die Underdogs sind, vielleicht ein bisschen Mitleid und das wird nichts und so weiter und so fort.
Am Rande der Gesellschaft.
Ja, genau. Und irgendwie fang ich an, die Geschichte von denen zu mögen. Deswegen würde ich mich sogar fast freuen, wenn er da bleibt, aber...
Ja, mal sehen. Also es kann auch sein. Nur
kriegen wir nicht beeinflusst.
Ja, es ist eben für einen Spieler wie ihn, für Peterka, kann es in die eine oder andere Richtung gehen, mal so ausgesprochen. Weil eben die Sabres zuletzt eben nichts gerissen haben. Und als Spieler, auch wenn du stark bist wie jetzt Peterka, möchtest du natürlich irgendwie mal in die Playoffs kommen. Und du kannst im Eishockey sicherlich einiges beeinflussen, aber du kannst eben nicht unbedingt alleine oder zu dritt oder so im Team in die Playoffs führen. Du brauchst da schon ein größeres Gebilde. Wir reden ja bei den Edmonton Oilers auch immer über McDavid und natürlich über Dreisaitl, aber jetzt auch über Nugent Hopkins, der jetzt stark aufgetrumpft ist, aber auch über andere, die jetzt da in den Playoffs natürlich liefern, weil du hast am Ende 4 Offensivreihen alleine und da müssen 4x3, allein die müssen schon mal performen. Und dann hast du noch 3 Verteidigereien Minimum, hast ein paar hinten dran, ein paar Spieler und hast einen Goalie, das war jetzt bei den Edmonton Oilers auch wieder so ein Thema, Stuart Skinner. Vor 2 Wochen wurde der von den Fans komplett in Grund und Boden geschrien, weil die gesagt haben, mit dem werden wir nie was gewinnen, mit Stuart Skinner. Der mag in Edmonton geboren sein, aber der ist eine Flasche. Jetzt mittlerweile gegen Dallas Stars kassiert er keine Treffer mehr und ist der Eishockey-Gott dieses Teams. Das kann sehr schnell gehen, aber du brauchst auf jeder Position ein paar Topspieler. Und wenn Peterka meint mit 23, vielleicht muss ich doch woanders hingehen, weil Buffalo, mit denen werde ich auch in den nächsten 5 Jahren nicht in die Playoffs einziehen. Da kann ich das natürlich auch nachvollziehen, aber es wäre auch wiederum cool, wenn er vielleicht der Führungsspieler wird dieses Teams auf dem Weg dann zurück in die Playoffs, damit man auch diesen Negativrekord endlich mal stoppt, denn der wächst ja von Jahr zu Jahr. Das ist das Problem.
Ja, definitiv, definitiv. Aber dann, wenn er irgendwann gestoppt wird, wird die Party umso größer. Dieses Jahr werden sie es nicht. Dieses Jahr werden es alle Voraussicht nach vielleicht die Oilers, eventuell die Panthers schon wieder. Wir werden es hier auf jeden Fall aber berichten, denn wir gehen auf die Zielgerade von What the Puck und wir gehen damit aber auch garantiert in die nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Dann hören wir uns wieder, Konstantin. Danke für die Zeit diese Woche. Wir sprechen uns nächste Woche und dann wissen wir wahrscheinlich, wer im Stanley Cup-Finale steht. Bis dahin, macht's gut und ciao.